Bist dran.
Danke. Ja, ihr seid ja mitten in einer Reihe mit dem Thema Glauben mit Herz und Hirn, wenn ich das richtig mitbekommen habe und die E-Mails richtig interpretiert habe. Und eins von den Kapiteln im Bibelleseplan, was mir zugesendet wurde, war Jesaja 58. Das hat mich angesprochen und ich würde euch gerne ein paar Gedanken zu diesem Kapitel weitergeben. Und möchte es zunächst vorlesen. Jesaja 58. Ich lese das ganze Kapitel. Rufe laut, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe ist. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da er fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit den Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tag und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat's geredet. Soweit Jesaja 58. Das Volk glaubt also, dass es die Gebote Gottes hält. Ist überzeugt davon, es tut alles, was Gott geboten hat. Aber Gott segnet es nicht. Nur das war doch versprochen. Wenn das Volk die Gebote hält, dann segnet es sie. Wenn das Volk die Gebote nicht hält, dann segnet er sie nicht. Und jetzt, das Volk glaubt, dass es die Gebote hält und Gott segnet es nicht. Was ist los? Sie reklamieren. Und vor allem, der Prophet Jesaja predigt Gericht. Warum das? Sie fasten sogar. Jetzt, ich habe ein bisschen nachgeschaut, wo ist das Fasten eigentlich geboten im Gesetz? Gar nicht so oft, erstaunlich, sondern eigentlich nur am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur. Das war der höchste Feiertag. An diesem Tag ist der hohe Priester ins Allerheiligste gegangen und hat dort eine Schale Blut mitnehmen müssen, hat da ein bisschen besprengt, denn es wurde vorher ein Schaf geschlachtet. Also da gab es ein fixes Ritual. Das war der einzige Tag im Jahr, in dem der Hohepriester ins Allerheiligste gehen durfte. Sonst nie und alle anderen auch nicht. Das war sonst verschlossen. An diesem Tag musste Israel fasten. Sonst gibt es keine Fastengebote. Aber es wurde dann später manchmal so gehandhabt, wenn jemand etwas Schlimmes getan hat, er wollte Gott um Vergebung bitten, dann hat er gefastet. Ein Beispiel, David, nach seinem Ehebruch, hat Gott ihm ja gesagt, dass das Kind sterben wird. Und da hat David gefastet und gebetet. Die Geschichte geht ein bisschen skurril weiter. Das Kind ist trotzdem gestorben. David ist aufgestanden und hat gegessen. Dann haben die Leute gesagt, David, das verstehen wir jetzt nicht ganz. Jetzt ist das Kind gestorben und du stehst auf und isst. Und dann hat David gesagt, ja, ich habe gedacht, mit Fasten könnte ich Gott vielleicht noch umstimmen, vielleicht ist er noch bereit, seine Meinung zu ändern. Aber jetzt ist gestorben, jetzt spielt es keine Rolle mehr, jetzt kann ich wieder essen und trinken. Also da kommt ein bisschen die Bedeutung des Fastens auch zum Ausdruck, dass David hier, dass das nicht einfach ein Ausdruck eigener Trauer ist, sondern Ausdruck davon, dass er Gott um Vergebung bittet und eben hofft, dass Gott ihn erhört. Und so gibt es andere Situationen auch. Das Volk hat Gott um Vergebung gebittet oder einzelne Personen. Oder ein König hat ein Fasten ausgerufen, dann hat man gefastet und Gott hat vergeben. Und vielleicht steckt dieser Gedanke dahinter, das Volk fastet und Gott vergibt nicht. Das Volk fastet und nichts passiert. Und der Prophet predigt Gericht. Die Leute sind konsterniert, irritiert und sagen, was ist jetzt los? Was machen wir jetzt? Und genau um diese Frage geht es in diesem Kapitel. Gott bringt hier zum Ausdruck, er ist mit dem Fasten nicht zufrieden. Ja, ja, sie fasten schon. Also sie essen nichts, eben fasten. Aber gleichzeitig streiten sie. Gleichzeitig unterdrücken sie Leute. Das Fasten, kommt Gott zum Schluss, ist wohl nicht ernst gemeint. Das Volk hat nicht wirklich im Sinn, sein Leben zu ändern. Vielleicht glauben sie einfach, durch das Fasten Gott ein bisschen beeinflussen zu können, ohne dass sie an ihrem Leben etwas ändern müssen. Und das genau sagt Gott, das geht nicht. Das mache ich nicht mit. Jesus wird das später Heuchelei nennen. Er wird das seinen Gegnern vorwerfen und sagen, diese Art des Fastens ist Heuchelei. Da geht es auch ums Fasten in der Bergpredigt. Matthäus 6. Dort wird gefastet, um gesehen zu werden. Schaut's mal, ich bin ein guter Christ. Ich lebe genau so, wie Jesus das möchte. Und das müssen die Leute sehen. Die müssen das sehen. Die müssen es auch erkennen. Wir sind schwer beeindruckt. Jesus sagt, das ist Heuchelei. Das ist Fasten, um gesehen zu werden. Fasten für die anderen. Kann man machen, aber es nützt nichts. Bei Gott nützt das nichts. Das nützt nur bei den Menschen was. Also wo geht die Forderung hin? Auch bei Jesaja jetzt hier. Fasten ist ein Zeichen der Umkehr. Das muss im Leben sichtbar werden. Sonst nützt das nichts. Da kann man gerade gut essen und trinken, wenn man nicht bereit ist, das Leben zu ändern. Und Jesaja bringt nun auch ganz konkrete Beispiele. Da heißt also das eine natürlich der Streit, dass ich kann nicht jetzt, ich kann nicht fasten und einfach dann weiter streiten und mit den anderen garstig sein, das geht nicht. Aber Gott bringt noch mehr Beispiele ab Vers 6, wie ein Fasten ausschauen soll. Was soll ein Fasten beinhalten? Es soll das beinhalten. Ah, da wird ein Bildschirm geteilt. Danke. Ja. Moment. Da. Ja, ja, Vers 6. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Offenbar saßen Leute im Gefängnis, die unschuldig waren. Gott sagt, das geht nicht, die musst du freilassen. Offenbar wurden Leute unterdrückt. Da gibt es mehrere Texte, die in diese Richtung weisen. In der späteren Königszeit war sehr viel Ungerechtigkeit, Leute wurden unterdrückt. Und Gott bringt auch hier zum Ausdruck, das muss aufhören. Es dürfen nicht Leute unterdrückt werden. Dann weiter, Vers 7, das ist bei der Luther-Übersetzung, ich habe auch nach Luther gelesen, es wird hier fett gedruckt. Offenbar gab es Leute, die Hunger hatten. Gott sagt, um die musst du dich kümmern. Das darf nicht sein. Es gibt Leute, die obdachlos waren. Leute, denen die Kleidung gefehlt hat. Und Gott sagt auch hier, um die musst du dich kümmern. Das ist ein richtiges Fasten. Und ich würde das auf zwei große Begriffe zusammenfassen. Der eine Begriff Gerechtigkeit. Gott will Gerechtigkeit in seinem Volk. Gott will, dass die, die Macht haben, Gerechtigkeit ausüben. Dass sie gerecht herrschen. Dass sie ihre Macht nicht missbrauchen zum eigenen Vorteil. Sondern dass es gerecht, dass sie gerecht sind. Das können Machthaber sein, das können aber auch in der heutigen Sprache Leute sein, die vielleicht eine Firma haben oder eine, in irgendwo in der Wirtschaft eine höhere Stellung einnehmen. Gott will, dass sie gerecht ihre Tätigkeit ausüben, dass sie zu denen gerecht sind, die ihnen untergeben sind und nicht andere unterdrücken. Ein anderer Begriff könnte ich das andere könnte ich zusammenfassen mit soziales Engagement. Gott will, dass niemand Hunger leidet. Gott will, dass es den Leuten gut geht. Und das impliziert oder das setzt voraus, dass die, denen es gut geht, dass die denen helfen, denen es nicht gut geht. Ich kann es auch in einem Begriff zusammenfassen, einen Doppelbegriff, soziale Gerechtigkeit. Gott will soziale Gerechtigkeit. Und dann wird es dem Volk gut gehen. Das ist richtiges Fasten, sagt er. Es kommt dann weiter unten noch ein kurzer Abschnitt über den Sabbat. Das ist im Gesetz eindeutig festgeschrieben. Am Sabbat soll keine Arbeit getan werden. Und vermutlich, da gibt es auch einige Zeugnisse zur Zeit des Jesaja in der späten Königszeit, vermutlich wurde der Sabbat vergessen. Man hat Geschäfte gemacht, man hat Markt betrieben und so weiter. Diese Pause an jedem siebten Tag, die wurde einfach vergessen. Und Gott fordert hier, dass er wieder eingeführt wird, der Sabbat. Will heißen, keine Arbeit tun. Will heißen, es steht nicht so explizit da, aber ich lese es doch heraus, auch aus diesem Text. Es ist ein Tag, an dem man die Arbeit ruhen lässt und dann auch an Gott denkt, an das, was er getan hat und an das, was er, wie er uns gesegnet hat. Das soll der Sabbat sein. Es steht nichts jetzt von einer Versammlung hier. Das ist im Gesetz zum Teil steht was dort, zum Teil auch nicht. Also der Fokus beim Sabbat ist tatsächlich der, dass keine Arbeit getan werden soll. Aber später, wir sehen das dann auch im Neuen Testament, ist der Sabbat der Tag, an dem man zusammenkommt, sich versammelt, in den Heiligen Schriften was liest, vielleicht eine Predigt hört drüber, gemeinsam betet und so weiter. Also genau das, was wir jetzt tun. Dazu ist der Sabbat da. Und der Sabbat ist eine geniale Einrichtung. Ich selber bin da recht strikt. Am Sonntag, das ist bei uns der Sonntag, das ist historisch so passiert. dass wir nicht den Sabbat feiern, sondern den Tag danach. Das ist der Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Das ist historisch so entstanden. Ich persönlich glaube, es kommt nicht so darauf an, welcher Tag das ist, sondern es geht um das Grundprinzip. Wir Menschen brauchen einen Tag Ruhe. Ich kann nicht 7 Tage die Woche Stress haben. Und gerade wenn es stressig ist, brauche ich dazwischen diesen Tag, Sonntag. Da starte ich die Mails nicht auf. Und alles, was sonst noch rumliegt an Arbeit, lasse ich liegen. Das braucht manchmal ein bisschen Überwindung, denn man könnte die Zeit gut gebrauchen. Aber Sonntag ist Sonntag, da lasse ich das liegen. Und das hilft auch, eine gewisse Distanz zur Arbeit zu wahren. So in diesem Sinn, so wichtig ist meine Arbeit nicht. Ich kann sie einmal pro Woche einen Tag lang liegen lassen. Ganz egal, was da passiert. Und das ist gerade in Stresszeiten sehr wichtig. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, es ist auch für Kinder wichtig und für Jugendliche ist es auch ganz wichtig. Ich höre immer wieder, dass man von Kindern erwartet, dass sie noch was lernen müssen für die Schule am Sonntag. Ich halte das für verfehlt. Wir machen das auch nicht mit unseren Kindern. Sie sind im Teenageralter und hätten auch genug zu tun für die Schule, aber nicht am Sonntag. Auch die Kinder brauchen diesen Ruhetag und wir machen den auch als Familie. Ja, also das ist die Sache mit dem Sabbat. Das ist Gott wichtig, gehört wieder eingeführt, wurde wohl vergessen. Ich möchte jetzt aber auf den Sabbat nicht weiter eingehen, sondern noch einmal auf diese Frage der sozialen Gerechtigkeit, die hier so prominent angesprochen wird in diesem Kapitel. Da verwendet Jesaja recht viel Text darauf und es ist bei weitem nicht der einzige Text im Alten Testament zu diesem Thema. Das ist bei den Propheten ein großes Thema. Da sind wir nicht bei einer Randnotiz der alttestamentlichen Prophetie, sondern im Zentrum. Gott will soziale Gerechtigkeit. Und er akzeptiert es nicht und er duldet es nicht, wenn man das einfach vergisst. Und er duldet auch nicht eine religiöse, wie soll ich sagen, eine religiöse Maschinerie, eine Feierkultur, die die soziale Gerechtigkeit vergisst. Das duldet Gott nicht. Und er mag dann diese Lieder nicht hören, er mag diese Opfer nicht haben. Er sagt, wenn diese soziale Gerechtigkeit nicht da ist, wenn Leute unterdrückt werden und wenn Leute ausgebeutet werden, dann ist alles andere wertlos. Das geht im Neuen Testament so weiter. Was tut Jesus, als er auf der Welt ist? Er heilt Leute und er hilft den Leuten. Er ist ständig bei denen, denen es nicht gut geht, denen, die unterdrückt werden oder ausgeschlossen werden. Und es geht sogar noch weiter, also das ist auch da nicht etwas, was er halt auch noch tun muss, weil es nötig ist. Das wäre zu wenig. Sondern es gibt eine Situation, bei der er zeigt, das gehört wesentlich zu seiner Tätigkeit als Messias. Es ist ein wesentliches Kennzeichen als Messias, dass er anderen hilft. Das war, als Johannes der Täufer bereits im Gefängnis war. Da war er sich ja plötzlich nicht mehr ganz sicher, ob jetzt Jesus wirklich der Messias war oder ob sie auf einen anderen warten sollen. Das war durchaus eine schlimme Anfrage, denn Johannes der Täufer hat den Weg vorbereitet für den Messias und dann hat er auf Jesus hingewiesen und gesagt, das ist er jetzt. Und jetzt sitzt Johannes im Gefängnis und ist sich plötzlich nicht mehr sicher, ob das alles richtig war. Er schickt jemanden hin und fragt Jesus, bist du es wirklich? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und in Matthäus 11 sagt Jesus dann, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Man könnte es auch ein bisschen anders oder abstrakter formulieren, was Jesus hier sagt. Ich kümmere mich um soziale Gerechtigkeit. Ich helfe den Armen, ich helfe den Kranken und es wird ihnen wirklich geholfen. Das ist das Kennzeichen des Messias. Daran kannst du ihn erkennen. Und Jesus verkörpert das. Also das, was Jesaja verlangt oder was Gott verlangt durch Jesaja, das verkörpert Jesus. Er hilft den Armen und den Kranken. Er ist bei denen, die unterdrückt sind. Seine Nachfolger, also wir, sollen dasselbe tun. Und ich bin überzeugt, dass hier eine Forderung ist in Jesaja, die uns genauso betrifft. Nicht nur das alte Israel, sondern uns genauso. Nicht zuletzt deswegen, weil Jesus das vorgelebt und verkörpert hat. Ich kann es auf ein paar einfache Formen bringen. Wer behauptet, an Jesus zu glauben und sich nicht für soziale Gerechtigkeit einsetzt, der heuchelt. Das ist ein Glaube, den Jesus oder der für Gott wertlos ist. So zu tun oder zu sagen, ich glaube an Jesus, kümmere mich nicht, aber nicht, wie es der Welt um mich herum geht, ist Heuchelei. Man kann nicht gläubig sein und sich dabei nicht um soziale Gerechtigkeit kümmern. Es passt einfach nicht zusammen. Es geht nicht. Was heißt gläubig sein? Ich kann jeden Sonntag einen Gottesdienst besuchen, dort vielleicht sogar ein Amt bekleiden, predigen, so wie ich heute, wenn ich nicht mich auch um soziale Gerechtigkeit kümmere, in irgendeiner Form, das ist egal, es gibt hier ganz viele Möglichkeiten. Aber wenn ich dieses Thema einfach außen vor lasse, dann ist dieser Gottesdienst für Gott wertlos. Es nützt auch nicht, wenn ich an die genau richtige Dogmatik glaube, falls es die gibt. Nützt nichts, wenn ich mich nicht um soziale Gerechtigkeit kümmere. Ich glaube, Gott ist es wichtiger, wie es den meinen Mitmenschen geht, als ob ich alles richtig glaube. Es nützt auch nicht, wenn ich mal ein Übergabegebet gesprochen habe und eben jetzt gläubig bin an Jesus und mich nicht um soziale Gerechtigkeit kümmere. Soziale Gerechtigkeit ist ein wesentliches Kennzeichen für mich als Christ. Jakobus wird in seinem Brief später schreiben, der Glaube ohne Werke ist tot. Wenn das nicht sichtbar wird in dieser Form, dann stimmt etwas Wesentliches nicht mit meinem Glauben. Es gibt natürlich Gefahren auch. Es ist eine Gefahr, die man vielleicht, oder nicht vielleicht, die man oft auch der sogenannten Befreiungstheologie vorwirft, die in Südamerika im katholischen Bereich entstanden ist und auch in Europa sehr viel Sympathie genießt. Die Gefahr besteht, dass man glaubt, das Reich Gottes auf dieser Welt aufrichten zu können. Man kann da natürlich auf der anderen Seite des Pferdes runterfallen, das weiß ich. Und das muss uns durchaus bewusst sein. Aber Gott oder Jesus hat genau auf diese Weise angefangen, das Reich Gottes aufzurichten, indem er sich um Leute gekümmert hat. Das Reich Gottes bricht schon an. Und wir dürfen da mitwirken, wir dürfen mitbauen. Und das ist ein Aspekt, das ist nicht der einzige Aspekt, aber es ist unser heutiges Thema, darum setze ich da einen Akzent. Es ist ein Aspekt, dass wir uns als Christen um die Mitmenschen kümmern, die es nötig haben. Das kann verschiedene Formen annehmen. Das kann finanziell sein, dass ich jemanden finanziell unterstütze. Das kann sein, dass ich mich konkret um Leute kümmere, die Hilfe brauchen. Ich kann ja als Einzelperson nicht die ganze Welt retten. Ich kann nicht einmal ganz Österreich retten. Das ist eine Überforderung. Aber ich kann ein bisschen was tun in meinem Umfeld, was mir möglich ist. Es geht mir nicht darum, jetzt in Aktionismus zu verfallen und an den Nöten dieser Welt zu verzweifeln. Das könnten wir. Die sind groß genug. Sondern es geht nur darum, in meinem Umfeld das zu tun, was ich tun kann. Und die Augen nicht zu verschließen, dort, wo ich eben aktiv werden kann. Um das geht es. Und da kann ich ja vieles machen. Ich kann, es klingt jetzt vielleicht blöd, ich kann die Welt ein bisschen verbessern in meinem Umfeld. Aber ich glaube, ich tue damit dasselbe, was Jesus auch gemacht hat. Ich kann so meinen Mitmenschen zeigen, schau, das ist ein bisschen Reich Gottes. So stellt sich Gott das vor. Und so kommt Gott zu uns Menschen, indem er die Welt da verbessert, wo es nötig ist. Ja, also ein wesentliches Kennzeichen für mich als Christen ist es, dass ich mich um andere kümmere, dass ich mich um soziale Gerechtigkeit kümmere, dass ich auch aufschreie, wenn Ungerechtigkeit da ist. Das hat auch eine politische Dimension. Ich kann und will mich dem nicht entziehen. Das gehört auch dazu, dass ich vielleicht meine Stimme erhebe, dass ich vielleicht öffentlich etwas sage, je nachdem, oder dass ich ein öffentliches Amt übernehme, weil ich hier mich engagieren möchte. Das gehört alles auch mit dazu. Auch da, ich will nicht vorschreiben, was zu tun ist. Jeder hat andere Begabungen, andere Schwerpunkte, auch andere Möglichkeiten. Und es geht darum, nach den eigenen Möglichkeiten das zu tun, was Gott eben will. Und Gott will soziale Gerechtigkeit. Dass das jetzt nicht ein Randthema ist, zeigt sich noch in einem anderen Kapitel, das vielleicht immer wieder Fragen auch aufwirft, weil es ein bisschen, ich soll sagen, ein bisschen quer in der Landschaft steht. Matthäus 25, diese Geschichte von den Schafen. Das ist dieses große Weltgericht, da sind also ganz viele Leute vor Gericht. Und es steht in Matthäus 25, ab Vers 31, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Das sind sie also. Und jetzt wird er sie voneinander trennen, die einen links, die anderen rechts, die einen kommen in seine Herrlichkeit und die anderen nicht. Und was jetzt ein bisschen für mich als evangelikaler Christ schon eigenartig ist, Jesus sagt nicht, die, die an mich geglaubt haben, die kommen zu mir, und die, die nicht an mich geglaubt haben, die nicht. Das wird man vielleicht erwarten, aber genau das sagt Jesus nicht. Sondern, das steht dann weiter, Vers 34, der König sagen zu denen zu seinen Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen und so weiter. Die Leute, die in die Herrlichkeit Gottes kommen, das sind die, die sich um diese soziale Gerechtigkeit gekümmert haben, wie es Jesaja schreibt. Das geht bis in die Formulierungen hinein. Ich sehe hier durchaus eine Anspielung auch auf unser Kapitel Jesaja 58, weil die Texte so ähnlich sind. Gott nimmt die zu sich, die anderen geholfen haben. Und jetzt kommt ja noch eine, das ist die erste Überraschung. Die zweite Überraschung ist dann Vers 37. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Und so weiter. Also die waren sich das nicht einmal bewusst. Und Jesus sagt dann diesen berühmten Vers weiter unten, Vers 40, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also Rettung an Jesus vorbei geht nicht, aber diese Rettung in diesem Text passiert so, dass jemand anderem hilft, sich um ihn kümmert und Jesus sagt, das, was du mit Menschen getan hast, das hast du mir getan. Man könnte es auch anders formulieren, dieser Mensch hat den Willen Gottes erfüllt. Vielleicht sogar ohne, dass er es gewusst hat, aber er hat es getan. Und das andere passiert, das Umgekehrte wird dann auch ausformuliert bis zum Ende. Wer es nicht getan hat, der wird nicht bei Jesus sein und die Herrlichkeit nicht sehen. Also wir sind hier wirklich nicht bei einem Randthema unseres christlichen Glaubens, sondern mitten im Zentrum. Gott will, dass ich mich um andere Menschen kümmere. Gott will, dass ich mich um soziale Gerechtigkeit kümmere und mich dafür engagiere, weil es zum Glauben dazugehört. Das ist sein Wille und ich soll mithelfen und ich darf mithelfen, ihn hier ein bisschen zu erfüllen in meinem Umfeld. Das ist aufs Ganze gesehen ja lächerlich wenig. In der Welt gibt es viel Not und ich kann nicht viel tun, aber will, was kann ich tun? Und genau das soll ich tun. Und das nicht einfach ignorieren. Ja, ich komme noch einmal zu dem Slogan, den ihr gewählt habt, Glauben mit Herz und Hirn. Vielleicht betrifft das jetzt eher das Herz, dass ich sage, ja, es ist eine Frage des Herzens, dass ich anderen helfe. mein Glaube soll anderen zugutekommen. Mein Glaube ist nicht einfach für mich, sondern er ist für andere da. Aber es ist auch Glaube mit Hirn. Denn soziales Engagement ist klug. Wenn es allen gut geht, geht es mir auch gut. Da gibt es Untersuchungen, man weiß das auch aus der Geschichte, eine Gesellschaft mit großen sozialen Unterschieden ist keine gesunde Gesellschaft. Es ist sehr klug und auch fast schon egoistisch, anderen zu helfen, weil es einem selber auch zugutekommt. Und noch etwas, und das kann man immer wieder beobachten, wer Zeitungen aufmerksam liest, soziales Engagement wird von uns Christen verlangt. Viele Leute, die mit dem christlichen Glauben nichts am Hut haben, verlangen genau das, die beobachten und sagen, wenn jemand behauptet von sich, er glaubt an Jesus, dann erwartet man von ihm soziales Engagement, soziale Gerechtigkeit, dass er sich dafür einsetzt. Warum? Weil es Jesus auch getan hat. Es gehört zu den Kernpunkten seines Wirkens. Und man erwartet das auch von seinen Nachfolgern. Und gerade in der Politik, wenn Leute, oder auch überhaupt, wenn Leute Verantwortung haben, sagen von sich, sie sind Christen und diesen Aspekt vernachlässigen, dann gibt das sehr viel öffentliche Schelte. Das soziale Engagement wird von uns Christen verlangt. Zu Recht, wie wir sehen. Zu Recht. Die Welt weiß, dass es sich um ein Kennzeichen des christlichen Glaubens handelt. Dann ist es schon auch klug, wenn wir das nicht vergessen. Und auch Jesaja selber sagt das in unserem Text, und ich möchte mit diesem Text schließen. Noch einmal Jesaja 58. Wenn wir das alles tun, und ich sage jetzt einfach mal wir, obwohl dieser Text ja an das alte Israel gerichtet war, aber ich habe das versucht zu zeigen, er ist an uns genauso gerichtet. Die Forderungen sind dieselben. Die Ansprüche, was es heißt, an Jesus zu glauben, sich genau um das zu kümmern. Und dann sagt Jesaja, Vers 8, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Und auch weiter unten. Also Gott gibt gewaltige Verheißungen. Genau darauf, wenn wir bereit sind, das auch wirklich zu tun. Nicht Glaube vorspielen, Glaube vorheucheln, sondern ihn leben, indem ich bereit bin, anderen zu helfen. Amen. Ich bete zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du das auf so vollendete Art und Weise verkörpert hast, gelebt hast. Du hast Leuten geholfen, hast sie geheilt. Du hast dich um Gerechtigkeit gekümmert. Und dafür danke ich dir. Hilf doch, dass wir das auch so tun können, so wie du das willst. Dass wir unseren Glauben so leben können, dass er für andere sichtbar wird. Und schenk uns den Mut dazu, die Kraft dazu, auch die Ideen dazu. Schenk uns offene Augen in unserem Umfeld, dass wir sehen, was wir tun können. Danke für die Verheißung, die du gibst, dass wir auch sehr viel selber davon profitieren dürfen, wenn wir anderen helfen. Amen.
Amen.